Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist für Sie heute wieder Astrid Mooskopf. Und ich darf Sie nicht nur zum Grundkurs des Glaubens allein, sondern auch zu einer Live-Fragestunde hier begrüßen. Zweimal im Monat ruft der Grundkurs des Glaubens Sie dazu auf, hier anzurufen und Ihre Frage zu stellen. Heute geht es um Fragen zum Glauben, und zwar ganz praktisch. Was verstehen Sie nicht, wenn Sie in die Kirche gehen oder wenn Sie bestimmte Vollzüge vollziehen, die sie ihnen antrainiert worden sind, die sie ihnen anerzogen worden sind. Warum geht man zur Beichte? Was ist die Beichte? All solche Fragen, auch ganz grundsätzliche Fragen, dürfen hier heute Thema werden. Und Sie dürfen diese Fragen stellen. Es sind Ihre Fragen, es ist Ihre Plattform, Ihr Forum, um heute hier eine Antwort auf Ihre Frage zum Glauben zu bekommen. Die Telefonnummer, unter der Sie sich ab jetzt hier melden können, das ist die 089 517 008 008. 089 517 008 008. Und damit Sie auch wissen, an wen Sie diese Fragen stellen, freue ich mich jetzt hier, Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi begrüßen zu dürfen. Er ist uns telefonisch zugeschaltet aus dem Apostelhaus in Ratingen. Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und heute haben wir ihn hier live in der Sendung, damit wir von ihm die Antworten auf unsere Fragen zum Glauben bekommen. Hallo Pater Klaus, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
Hallo liebe Astrid, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich. Bin gespannt auf die Fragen.
Ja, das sind wir alle, denn diese Fragen sind immer wieder überraschend, immer wieder interessant und bringen einen immer wieder weiter. Denn oft sind es gar nicht mal die eigenen Fragen, die man formuliert, sondern die Frage, die jemand anderer für einen formuliert, die einen dann am Ende weiterbringt, weil man merkt, da weiß ich ja auch was nicht oder diese Frage hatte ich eigentlich irgendwie doch auch. Also, fühlen Sie sich ermutigt, jetzt hier anzurufen unter der 089 517 008 008. Und vor allen Dingen bringen Sie etwas Geduld mit, wenn Sie durchgekommen sind, am Telefon zu warten, bis ich dann Sie auf Sendung nehme. Pater Klaus, wir starten hier gewöhnlich immer mit einer Einstiegsfrage, damit alle Hörer, die noch niemals zugehört haben, wissen, wie das hier abläuft. Und diese Einstiegsfrage kommt heute aus der Redaktion. Und es geht um die Heilige Messe, um die Begegnung mit Jesus. Die Frage ist, wie begegnet mir Jesus in der Heiligen Messe? Begegnet er mir anders? Ist er ein anderer in der Heiligen Messe als sonst, wenn ich persönlich mit ihm spreche im Gebet?
Nein, das ist derselbe Jesus. Es gibt keine zwei unterschiedlichen Jesus. Es gibt nur verschiedene Erscheinungsformen dieses Jesus. Vielleicht können wir das so ein bisschen vergleichen, wenn ich einen Brief schreibe, wenn ich jemanden anrufe oder wenn ich jemanden besuche. Ich bin immer derselbe, aber es sind unterschiedliche Formen, wie ich in Kontakt trete mit dem anderen. Einmal durch einen Brief, einmal durch das Telefon, einmal persönlich. Es ist immer der gleiche Jesus, der uns begegnet, egal ob wir persönlich beten, ob wir ein Sakrament empfangen oder sogar, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Sogar da ist er da. Die Form, wie er uns begegnet, ist unterschiedlich, aber es ist immer derselbe. In der Messe haben wir natürlich drei ganz besondere Formen der Begegnung. Da ist einmal die Eucharistie natürlich, der eucharistische Jesus, der uns begegnet. Aber er begegnet uns auch im Priester, der nämlich in persona Christi, also in der Person Christi, dieses Sakrament vollzieht und diese Liturgie vollzieht. Und er begegnet uns auch in der betenden Gemeinschaft, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Er begegnet uns sogar auch, wenn wir das Evangelium lesen. Der Priester küsst das Evangeliar, weil er damit das Wort Jesu küsst. Und so haben wir verschiedene Arten und Weisen, wie uns dieser Jesus begegnet. Ist aber immer derselbe. Und dieser Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, seit aller Ewigkeit existierender Gottessohn.
Das heißt, ich begegne ihm auch gleich, also er ist auch, also gut, ein persönlicher Brief ist eben etwas, ich sage ganz persönliche Gedanken, aber in der Gruppe ist es halt doch etwas anderes, wenn ich ihm gegenübertrete, oder?
Natürlich, das ist wie, wir können uns das ein bisschen lebendig vorstellen, wie zur Zeit der Apostel und zur Zeit derer, die Jesus persönlich gesehen haben. Es ist was anderes, wenn er zu einer Menge von 3000 Menschen spricht, als wenn ich persönlich mit ihm sprechen darf. Aber es ist immer derselbe Jesus und wir müssen lernen, auf diese verschiedenen Arten und Weisen sozusagen ganz auszukosten. Denn es gibt nicht nur eine Art und Weise und die andere, die ist nicht gültig. Ich sage mal ein Beispiel. Ich kann nur zu Jesus beten, wenn ich in der Anbetung bin vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Aber zu Hause in meinem Zimmer kann ich nicht zu ihm beten. Warum nicht? Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Zeit. Er ist dieser Gott, der überall immer anwesend ist, der Ich Bin, der Ich Bin da. Und deshalb sollten wir lernen, an allen Orten und auf alle verschiedenen Arten und Weisen diesem Jesus zu begegnen, so wie er sich gerade zeigt.
Wow, öffnet eine ganz neue Perspektive, sozusagen die allumfassende Präsenz Jesu im eigenen Leben auch, ja, leben, mitleben zu können. Danke, Pater Klaus, danke für diese einleitende Beantwortung der Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb bei Frag den Pater zum Glauben. Und jetzt, liebe Zuhörer, ist es an Ihnen. Sie dürfen jetzt hier Ihre Frage stellen, Sie dürfen anrufen und dazu sage ich Ihnen noch einmal die Telefonnummer. Sie kommt aber noch ein paar Mal mehr jetzt in der Sendung. Es ist die 089-517-008-008. Und wenn ich Ihnen eine Erfahrung mit Ihnen teilen darf, rufen Sie lieber am Anfang an, nicht erst gegen Ende, weil dann ist die Chance, dass Sie noch reinkommen, recht gering. Also greifen Sie jetzt zum Telefon und stellen Sie jetzt Ihre Frage hier an Pater Klaus Einzle, wenn Sie eine Frage zum Glauben haben. Und als erstes darf ich Frau Lada Ike aus Mannheim hier begrüßen. Hallo Frau Ike.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Es geht um meine Tochter. Die kam neulich nach Hause und meinte, Mama, stell dir bloß vor, sie ist auf einer katholischen Schule. Die Religionslehrerin hat gesagt, an einem bestimmten Tag dürfen alle Kinder unabhängig von der Konfession zur Kommunion gehen. Und meine Tochter fand das unerhört. Sie ist jetzt 13 Jahre alt und hat auch mit der Lehrerin darüber diskutiert. In der Klasse herrschte allerdings Stille, weil die meisten Kinder sich offenbar mit dieser Thematik nicht befasst haben. Ein Kind hat dann nochmal zugestimmt, aber die Lehrerin hat dann als Argument gegeben, ja, also es ist doch viel besser, wenn alle einmal im Jahr Jesus empfangen, unabhängig davon, was sie glauben. Also meine Tochter hat sich auch vorgenommen, zum Rektor zu gehen und mit ihm das zu besprechen, also nicht um die Lehrerin da bloßzustellen, sondern generell unabhängig von der Lehrerin diese Thematik mal anzusprechen, die wohl offenbar seit Jahren in der Schule praktiziert wird und die sie nicht für gut findet. Und ich wollte jetzt einfach noch mal von Ihnen hören, also eine Bestätigung haben dafür, dass es so ist, wie es ist, wie meine Tochter das sieht.
Das kann ich bestätigen. Wie Sie sagen, es ist so, wie es ist. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Die Problematik heute ist ganz, ganz oft, dass wir im Glauben nur noch sehr, sehr wenig gebildet sind und sehr wenig wissen. Und deshalb Dinge sehr leichtfertig nehmen. Das Zentrum unseres katholischen christlichen Glaubens ist die Eucharistie. Und wir Katholiken glauben schon mal grundsätzlich etwas anderes als zum Beispiel unsere protestantischen Brüder und Schwestern. Wir glauben nämlich an die sogenannte Realpräsenz Jesu in der Eucharistie, also dass Jesus wirklich in dieser Eucharistie mit Leib und Blut, Fleisch und Seele, Körper, Gottheit, Menschheit wirklich da ist. Also dieser lebendige Jesus, von dem wir gerade gesprochen haben. Die Protestanten haben in ihrer Lehre schon hier einen anderen Glauben und das ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Der wird geschützt, der wird bewahrt seit 2000 Jahren, zum Teil auch mit dem Martyrium. Und auch heute wird das geschützt, dass wir sagen, diese Wahrheit unseres Glaubens können wir nicht leichtfertig einfach so weggeben und so tun, als ob es nichts Besonderes wäre. Ach, es kann jeder zur Kommunion kommen. Ist doch schön, wenn alle mal Jesus empfangen. Moment, wenn jemand nicht daran glaubt und mit dem Kaugummi nach vorne geht und ein Stück Brot empfängt, weil er nicht weiß, was das ist, dann ist das Jesus gegenüber überhaupt nicht respektvoll, überhaupt nicht würdig und überhaupt nicht bewusst, was da geschieht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Kirche, und das ist der Priester und die Gemeinschaft der Gläubigen und der Bischof und der Papst, alle, die eine Autorität darüber haben, das auch ganz klar festhalten. Das hat gar nichts mit Gastfreundschaft oder Nicht-Gastfreundschaft zu tun, sondern einfach mit einer Glaubenswahrheit. Und mir scheint es so wichtig heute, dass wir diese Glaubenswahrheit auch immer wieder sehr ausdrücklich sagen müssen. Ich kenne viele protestantische Menschen, die gerne zum katholischen Gottesdienst kommen, aber sehr, sehr respektvoll nach vorne kommen und den Segen Gottes wollen, weil sie wissen, ihr Katholiken, ihr habt so einen starken Glauben in der Eucharistie. Ich möchte das respektieren. Und es ist wunderbar möglich, eine gemeinsam zu beten, in gegenseitigem Respekt vor diesem großen, vor dieser großen zentralen Wahrheit unseres Glaubens. Also, es ist, wie es ist.
Wunderbar, danke schön. Und meine Tochter hat genauso argumentiert. Da bin ich ganz froh, weil sie ja beim Kloster Waghäusel immer diese Lock-in-Wochenenden mitmacht und dadurch auch ganz gut evangelisiert ist und gut im christlichen Glauben ist. Und insofern bin ich da sehr, sehr froh darüber. Und ich werde ihr das auch nochmal sagen. Also ich habe sie auch schon bestätigt. Aber ich denke, mir war auch wichtig, diese Frage zu stellen für die Allgemeinheit, dass alle Hörer das auch nochmal hören, weil es ja immer ein bisschen Unstimmigkeiten gibt, auch im Bekanntenkreis über diese Sache. Ja, über das Wichtige. Sagen, nicht diese Sache, ja, über die Eucharistie, genau.
Genau, sagen Sie mir nochmal, wie alt Ihre Tochter ist?
13.
13, dann ist sie eine tapfere. Dann
ja, ja, sie ist sehr mutig und richtig mache ich. Also sie ist wirklich mutig und da freue ich mich sehr drüber.
Wunderbar, Frau Icke.
Ich danke
Dankeschön.
Ihnen. Ja, bis dann. Tschüss.
Danke, Frau Icke, für diese wichtige Frage. Danke hier auch für die umfassende Beantwortung. Und wir gehen gleich zu unserer nächsten Hörerin, die uns aus Erlenbach am Main erreicht. Das ist Frau Eva Steidel. Hallo, Frau Steidel.
Grüß Gott. Ich habe, meine Frage passt jetzt perfekt zur Frage meiner Vorrednerin, weil mich bewegt schon seit langem dadurch die heilige Eucharistie das Zentrum unseres Glaubens ist, warum das nicht im Glaubensbekenntnis vorkommt.
Das ist eine gute Frage. Wissen Sie, das Glaubensbekenntnis ist ein Endergebnis der ersten Jahrhunderte der christlichen Gemeinschaft. In den ersten Jahrhunderten wurden immer wieder Glaubensfragen diskutiert. Zum Beispiel die große, große Frage war über mehrere Jahrhunderte, wer ist eigentlich dieser Jesus genau? Ist das jetzt Gott, der Mensch geworden ist, ist ein wahrer Mensch, hat er eine menschliche Vernunft, hat er eine göttliche Vernunft, wie ist das mit seinem Körper und seinem Geist? Also ganz viele Fragen, die man besser verstehen wollte, um da nicht in eine falsche Richtung zu gehen. Und nach haben sich aus all diesen Fragen, hat sich das Glaubensbekenntnis herauskristallisiert. Das heißt, jeder Satz, den wir dort beten, ist eine wichtige Frage, die in den ersten Jahrhunderten der Kirche beantwortet werden musste. Und offensichtlich ist diese Eucharistiefrage so nicht gestellt worden, zumindest nicht in dieser problematischen Herausforderung, sodass sie Teil des Glaubensbekenntnisses geworden wäre. Ich kann Ihnen das geschichtlich nicht ganz genau sagen, das müsste ich noch mal nachlesen. Aber dort ist die Frage nach Gott, nach der Dreifaltigkeit, nach der Tod und Auferstehung Jesu, seine Geburt, die Diskussion dann auch mit den Orthodoxen später, wie er mit dem Heiligen Geist zusammenhängt und so weiter. Das sind alle diese Fragen. Aber die Eucharistie scheint, soweit ich das verstehen kann, sehr klar gewesen sein. Denn Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und es gab keine große Diskussion. Das ist Jesu Leib. Und wir wissen von den ersten christlichen Gemeinschaften der ersten Jahrhunderte, wie viele um der Eucharistie willen Märtyrer geworden sind. Das wäre ein erster Versuch einer Antwort. Ob das geschichtlich ganz genau so ist, müsste ich noch mal ein bisschen nachlesen, um es Ihnen genauer sagen zu können. Aber das Glaubensbekenntnis war ja dann bald auch abgeschlossen als solches und es kam nichts mehr dazu.
Ja. Ja, so ähnlich habe ich mir es fast gedacht, aber ich finde es trotzdem traurig, dass in der heutigen Zeit wäre das schon eine Hilfe, wenn das mit drin wäre. Ne?
Wissen Sie, im Konzil von Trient, das war kurz nach 1500, da kam der protestantische Glaube auf, da in diesem Konzil wurde die Eucharistie ganz, ganz klar thematisch behandelt, sehr, sehr ausführlich und auch dogmatisch erklärt, was wir glauben. Und sehen Sie, die Kirche antwortet ganz oft, die antwortet nicht, wie soll ich sagen, die gibt nicht im Vorhinein all die Dinge vor, sondern der Glaube wird weitergegeben von Generation zu Generation. Und wenn ein Problem auftritt, dann wird das nochmal ausführlich behandelt, ausführlich diskutiert und manchmal sogar von päpstlicher Autorität dogmatisch festgelegt. Liebe Leute, das wird nicht mehr diskutiert, das ist so, das haben wir hunderte und tausende Jahre geglaubt und jetzt wird das festgelegt. Das passiert im Konzil von Gent in der Nachfolge zu Luthers Thesen und Ideen über die Eucharistie, die dann nicht mehr dieselben waren wie die katholischen. Da hat die Kirche reagiert, aber in den ersten Jahrhunderten offensichtlich nicht in diesem Thema. Das war nicht das Wichtigste damals.
Ja. Frau Steidl, ja, ist das für Sie ein super?
Ja.
Dann, Frau Steidl, haben Sie einen ganz herzlichen Dank auch für diese super interessante Frage. Ich habe das noch nie so gesehen, aber auch das ist eine schöne Perspektive, dass die Eucharistie offensichtlich eine über Jahrhunderte hinweg unbestrittene Wahrheit des Glaubens war, die eben erst dann später problematisch wurde. Danke, dass Sie das hier mit eingebracht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, und die Sie jetzt hier am Radio mithören und vielleicht Ihnen auch eine Frage auf dem Herzen, auf den Lippen brennt, Sie dürfen diese Frage hier gerne einbringen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens geht es heute um Ihre Frage zum Glauben. Wir sind im Gespräch mit Pater Klaus Einzle. Er ist Legionär, jahrelanger Seelsorger und ein guter Theologe, wie ich selbst bestätigen kann aus Erfahrung. Er kann Ihnen so gut wie jede Frage hier beantworten und Sie können mit ihm ins Gespräch kommen. 089 517 008 008. Und als nächstes freue ich mich, unseren ersten Herrn hier begrüßen zu dürfen. Es ist Herr Blank aus Isny im Allgäu, ruft er uns an. Grüß Gott, Herr Blank.
Grüß Gott.
Sie haben auch eine Frage.
Ja, ich will fragen, warum hat dieser Herr Pfarrer gesagt, man kann im Zimmer oder im Haus nicht Jesus anbeten? Man kann doch.
Zuerst mal grüß Gott, Herr Blank. Ich komme aus Grünenbach, das ist gar nicht weit weg aus von Isny.
Ja.
Genau. Also ich habe das nicht gesagt, dass man das nicht kann, sondern dass es manche Menschen gibt, die das sagen. Ich bin auch der Meinung, natürlich kann man Jesus auch zu Hause im Zimmer anbeten und soll das ja auch tun.
Man hat ein Kreuz da, man hat alles da, man hat Bilder da, man hat Hefte da und hat alles. Ne? Ich habe auch Barmherzigkeitsdinger, wo man jetzt nächste Woche so ein Barmherzigkeitsrosenkranz und die Novene und, ne? Und noch eine Frage. Bei uns gehen schickt man alle evangelische, katholische und Nichtgläubige, schickt man in Gottesdienst und die bekommen alle die heilige Kommunion und ich weiß nicht, und nehmen alle Handkommunion. Ich bin der Einzige oder zwei, wo dann bloß Mundkommunion nehmen. Ich habe noch nie eine Handkommunion genommen, noch nie. Und letzt habe ich mit einem Mann geredet, der wohl auch im Haus ist, warum das er die Handkommunion nimmt. Ja, das ist egal, sagt er, ob man es das nimmt oder das. Ist egal, hat er gesagt, oder? Das ist alles egal. Also ist das irgendein Privileg, wenn der Priester die Evangelischen und die Nichtgläubigen genauso behandelt wie die Katholischen. Die dürfen die keine Kommunion bekommen oder bloß Abendmahl, oder? Ich weiß auch nicht.
Also Herr Blank, ich glaube, Ihre erste Frage wurde hier schon beantwortet, dass es auf jeden Fall der Lehre der Kirche widerspricht, dass es auf jeden Fall nicht offen ist, die Eucharistie für alle. Aber die zweite Frage, das mit der Mund- und Handkommunion, Pater Klaus, mögen Sie das vielleicht aufgreifen?
Nun, das hat auch sehr viel mit der Würde und dem Respekt diesem Jesus gegenüber zu tun, an den wir glauben. So, was mir ganz wichtig ist, ist nicht eine Diskussion über Mund- oder Handkommunion, denn manchmal gibt es Menschen, die gehen zur Kommunion und wissen halt auch nicht, was sie da empfangen. Mir geht es vielmehr darum, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass sie ihren Glauben kennenlernen, dass wir diese Glaubenswahrheit auch lebendig und authentisch rüberbringen können, sodass die Menschen auch verstehen. Und dass sie dann ehrwürdig die Eucharistie feiern. Was ist der Sinn von der Mundkommunion? Der Sinn der Mundkommunion ist, dass der Priester direkt die Hostie in den Mund des Empfangenden legt und somit keine Teilchen, Partikeln sagt man auch, keine Teilchen in irgendeiner Weise auf den Boden fallen, weil wir Katholiken glauben. Und das ist immer wichtig, was unsere Glaubenswahrheit ist, die dahinter steht, die uns dazu gebracht hat. Wir glauben, dass in jedem kleinen Teil dieser Hostie Jesus ganz und gar gegenwärtig ist. wie lange die Kirche sagt, bis kein Brot mehr erkennbar ist. Das kann man jetzt natürlich nicht physikalisch messen und sagen 0,1 Millimeter oder 1 Millimeter oder wie auch immer, bis kein Brot mehr erkennbar ist, solange ist Jesus ganz und gar als wahrer Gott und wahrer Mensch da gegenwärtig. Und das wollen wir schützen und das wollen wir vermeiden, dass in irgendeiner Weise Jesus auf den Boden fällt, jemand drauftritt, und deshalb ist die Mundkommunion eine gute Art und Weise der Kommunion. Ich kenne auch viele Menschen, die sehr würdig die Handkommunion empfangen, die die Hostie auf die Hand bekommen, die dann schauen in ihrer Hand, ob irgendwelche Partikel da sind. Und auch das ist würdig und gut. In diesem Sinne begebe ich mich nicht gerne in die Diskussion von Mund- und Handkommunion an sich, sondern von dem, was dahinter steckt und was wichtig ist, dass wir das gemeinsam lieben und lernen.
Ein wichtiger Punkt. Danke, Herr Blank, dass Sie das hier eingebracht haben. Pater Klaus, noch eine Nachfrage dazu. Mit der Mundkommunion gibt es ja auch noch eine weitere Schwierigkeit, nämlich die praktische Umsetzung. Oft steht man dann in der Reihe und denkt so, wie muss ich jetzt meinen Mund aufmachen, damit der Priester auch wirklich gut reinzielt? Gibt es denn da eine Regel, wie das denn am besten funktioniert und worauf die Priester auch eingestellt sind?
Naja, am besten ist es, wenn der Empfangende sich ruhig verhält, also nicht nach der Hostie schnappt sozusagen, Entschuldigung, dass wir das jetzt mal so sagen müssen, sondern die Zunge innen an die Lippe legt, den Mund aufmacht und wartet. Und der Priester kann dann die Hostie einfach drauflegen. Aber wissen Sie, da ist auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich habe so viel Erfahrung. Ich habe so vielen Tausenden, Zehntausenden, weiß ich nicht, Menschen die Mundkommunion gegeben, und man wird auch da ein bisschen erfahren, und das ist schon in Ordnung. So wie jeder kann, aber man darf sie sich schenken lassen. Das ist vielleicht ein wichtiger Begriff.
Danke, auch dafür jetzt. Herr Blank, ein Gruß nach Isny ins Allgäu. Danke, dass Sie das hier eingebracht haben. Auch das ist eine Frage, die immer viele beschäftigt, Mund-Hand-Kommunion. Und danke, Pater Klaus, dass Sie uns die Hintergründe dazu erläutert haben. Und jetzt noch einmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei Radio Horeb sind Sie eingeladen, hier im Grundkurs des Glaubens Ihre Frage zum Glauben zu stellen. Und hier kann es ganz praktisch, ganz konkret, ganz einfach werden. Wo eine Frage ist, da bitte Sie stellen. 089 517 008 008, das ist die Nummer ins Studio von Radio Horeb. Und da wartet auch schon Pater Klaus Einzler auf Sie und auf Ihre Frage. Mein Name ist Astrid Moskopf, ich darf Sie hier durch die Sendung begleiten und Ihre Anrufe entgegennehmen. Und bereits entgegengenommen habe ich auch schon unseren nächsten Anrufer. Er möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott, hallo. Ich bin aus Oberbayern. Ich habe ein bisschen eine komische Frage. Ich hatte neulich einmal eine unglückliche Diskussion mit jemandem. Da ist es darum gegangen, ob sich Kirche zum Beispiel, ob man sich als überzeugter Katholik in politische Sachen einmischen darf. Und da ging es um die Frage, weil die Kirche ja auch sagt, zum Beispiel jetzt die AfD, die darf man nicht wählen, weil das sind alles Rechtsradikale und alles halt rechts und alles, und das darf man nicht als Christ. Und da hatte ich eben so unglückliche Diskussion, als gläubiger Christ soll man sich da gar nicht einmischen und so in so Fragen. Ich weiß auch nicht. Also es gibt, ich denke mir halt so, weil ich habe mir das mal durchgelesen von der AfD, es gibt bei der AfD zum Beispiel ein Wahlprogramm, das schon auch sehr christliche Dinge enthält, zum Beispiel auch über den Lebensschutz und so weiter und über das, wo man bei anderen Parteien vielleicht sagt, ja, da ist es ja heute nicht mehr weit her, ne, wenn man heute unsere Regierung anschaut, wie es da mit dem Lebensschutz bestellt ist, da ist es eigentlich nicht mehr so weit her. Und aber halt auch sehr viele Bischöfe sagen, ja, man darf die nicht wählen und so weiter und so weiter. Und da würde ich mich mal nur Ihre Meinung interessieren. Sie das sehen, ob man da jetzt, wenn man sagt, dass, solange es eine legitime Partei ist, könnte man die dann auch wählen, oder soll man das als Katholik nicht tun?
Also ohne das Ganze jetzt hier gleich abbiegen zu wollen, will ich gleich erstmal sagen, dass wir hier bei Radio Horeb keine Wahlempfehlung abgeben. Alles, was jetzt hier gesagt wird, ist ausschließlich eine Privatmeinung. Was Pater Klaus Ihnen geben kann, ist auf jeden Fall ein paar Prinzipien vielleicht, woran man sich als Christ halten sollte. Nur, dass das von Anfang an klar ist, hier gibt es keine Wahlempfehlung.
Na, um Gottes Willen, will ich ja nicht.
Da wollen wir auch Pater Klaus jetzt mal zu Wort kommen lassen.
Genau. Also das ist jetzt aber auch nicht meine Privatmeinung, sondern das ist die eigentlich wie die Kirche weltweit mit dieser politischen Frage vorgeht. Das erste Mal ist, dass Kleriker sich nicht politisch betätigen sollen. Das ist eine ganz klare Aussage. Warum? Ein Kleriker ist für alle Menschen da, unabhängig. Da geht es um ihr Seelenheil, da geht es um andere Dinge als politische Wahlkämpfe und so weiter. Das zweite ist, dass Christen natürlich in der Politik tätig sein müssen und sollen. Es gibt ein wunderbares Dokument von Papst Benedikt als noch Kardinal Ratzinger von der Glaubenskongregation an die Politiker, das absolut lesenswert ist, wo es darum geht, christliche Werte in die Gesellschaft hineinzutragen durch die Politik. Natürlich ist das notwendig, nicht nur erlaubt, sondern sogar ermutigt, dass wir das tun, sei das auf regionaler, sei das auf Landesebene, wo auch immer man das tun kann. Welche Partei man wählt, das wird sich die Kirche nicht drüber äußern. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ich würde allen empfehlen, Parteiprogramme zu lesen, Menschen gut anzuschauen und zu schauen, wo sind die christlichen Werte am meisten enthalten. Wir wissen, in Deutschland hat christliche Parteien. Die CDU, christlich-demokratische Partei, ist aufgrund dieser christlichen Werte gegründet worden. Und da sehen Sie auch Zusammenhang Politik und Katholizismus oder Christentum allgemein. Also da haben wir ein Betätigungsfeld und das müssen wir unbedingt mit wahrnehmen, denn sonst überlassen wir das Feld anderen, die nicht die Werte des Katholischen, des Christlichen vertreten. Ja, also fühlen Sie sich nicht nur...
Mache ich mich jetzt strafbar im katholischen Sinn, sage ich jetzt mal, wenn ich eine bestimmte Partei X oder Y oder wie auch immer wähle, die vielleicht auch Anteile drin hat, die jetzt mit dem katholischen Glauben nicht unbedingt so kompatibel sind, oder?
Na, wissen Sie, die Parteien sind alle nicht katholische Parteien. Das heißt, es wird überall Elemente geben, die unseren Werten entsprechen. Und es wird auch Elemente geben, die diesen Werten nicht entsprechen. Und da muss man eine Auswahl treffen. Und da macht man sich nicht strafbar.
Aha, okay. Aber es besteht eine Pflicht des Christen, des katholischen Christen, durchaus zur Wahl zu gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Insofern, dass man eben nicht sich zurückzieht aus diesem öffentlichen Bereich.
Aha, okay. Ich würde das nicht Pflicht nennen, aber es ist erstens mal, jeder Bürger soll sich da auch einbringen mit seinen Werten, mit seinen Überzeugungen und jeder Christ genauso. Es gibt keine Pflicht dazu, das zu tun, aber es ist die Anregung, sich in der Gesellschaft zu engagieren auf die Art und Weise, wie man das kann und wenn das politisch ist, dann auch politisch und auch mit den Wahlen.
Okay, ist klar.
Gut. Ihre Frage ist beantwortet?
Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Ja,
danke.
Genau. Aber die Frage ist es ja gegangen, ob man halt sich überhaupt da einmischen soll und so weiter halt. Ne? Und,
Wunderbar. Genau. Mischen Sie sich ein, aber mit Nächstenliebe und Wahrhaftigkeit.
Ja, okay. Alles klar. Gut, vielen lieben Dank.
Grüße nach Oberbayern.
Ja, danke schön. Grüße zurück, ja. Danke.
Für Gott.
Wow, so viele interessante Fragen und wir grasen ganz offensichtlich ein breites Spektrum hier ab. Hier geht es um Fragen zum Glauben und wie Sie sehen, geht es da nicht nur um die Heilige Messe und um Glaubensinhalte, sondern hier geht es auch um das ganz praktische Leben des Christen. Ihre Frage hat hier ihren Platz im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pater zum Glauben mit Pater Klaus Einzle von den Legionären. Telefonisch ist er uns hier live verbunden und wenn Sie mögen, können Sie hier anrufen und mit ihm über Ihre Frage ins Gespräch kommen. Dazu noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Und diese Nummer hat auch die nächste Anruferin gewählt. Sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott. Hallo?
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage?
Mich hat es sehr bewegt, die erste Anruferin mit dem Kind, dass in der Schule sowas unterrichtet wird. Weil, also ich war 10 Jahre bei den Klosterschwestern und da hat man gelernt, sehr ausführlich, dass man vorher beichten gehen sollte, bevor man überhaupt zur Kommunion geht, dass man da reinen Herzens sein soll. Und Jesus sagt zwar, lasst die Kinder zu mir kommen, das heißt, er hat alle Kinder gemeint, aber in dem Sinn ist das, glaube ich, nicht richtig, sondern dass man da schon den katholischen Glauben haben sollte, wenn man zur Kommunion geht und auch die Beichte schon hinter sich gehabt haben sollte und dann auch würdig zur Kommunion geht. Und wenn das bei Kindern erlaubt wäre, dann würden wahrscheinlich manche Erwachsene genauso denken und sagen, ja, wenn die Kinder jetzt zur Kommunion gehen dürfen, dann können wir doch das auch. Und also ich glaube nicht, dass das so im Sinn ist.
Pater Klaus, was sagen Sie dazu?
Ja, ich glaube, wir haben das alles gesagt. Das ist eine Bestätigung dessen, was wir der ersten Hörerin auch sagen konnten. Und ich bin da ganz Ihrer Meinung.
Nur ein Ding zur Handkommunion. Das habe ich 3 Unterrichtsstunden ganz ausführlich gelernt, wie man denn das macht und so. Ich habe aber irgendwie innerlich immer einen Widerstand dazu gehabt. Und der Priester hat geweihte Hände und nur der sollte das auch praktizieren. Nur in Ausnahmefällen, ich habe es auch so gelernt, dass man ein Kind taufen kann im Notfall, aber dass man dann hinterher von einem Priester das richtig machen lässt.
Okay, das sind mehrere wichtige Themen, die hier ansprechen. Pater Klaus, vielleicht greifen wir mal eins davon auf, nämlich die Nottaufe, die hier angesprochen wird. Wie verhältst du dich damit?
Also die Nottaufe, wenn die richtig durchgeführt worden ist, ist das eine gültige Taufe und die Person ist dann wirklich getauft. Man muss das also nicht dann nachher noch richtig machen lassen vom Priester. Natürlich hat man nicht die ganzen ausschmückenden Riten der Taufe dabei, aber das Grundsätzliche der Taufe, das Wesentlichste, ist dann schon geschehen und es ist eine gültige Taufe. Das muss man also ganz klar festhalten. Ob man dann sagt, man macht das nochmal in Anführungszeichen zur Sicherheit. Ja, es gibt so einen Begriff in der Kirche, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann macht man das nochmal, um sicher zu gehen. Das kann man tun, ist aber nicht notwendig.
Und was muss denn erfüllt sein, damit eine Nottaufe eine gültige Nottaufe ist? In welchem Sinne muss sie gemacht worden sein? Was muss gesagt worden sein? Was ist das sind so die Aspekte?
Genau, es gibt 2 Dinge, die wichtig sind. Das eine ist die Absicht des Spenders. Der muss das wollen, was die Kirche will. Das heißt, er muss wollen, dass durch diese Taufe diese Person, sei das ein Kind oder ein Erwachsener, das ist gleichgültig, diese Person zum Kind Gottes wird und von Gott in seine himmlische Familie aufgenommen wird. Das muss der Spender wollen. Also er muss die Absicht der Kirche haben, so nennt man das. Und das Zweite ist, er muss die Person 3-mal mit Wasser übergießen mit der Spendung der Taufformel. Das heißt den Namen, ich sage mal Michael, ich taufe dich im Namen des Vaters, übergießen des Wassers, im Namen des Sohnes, übergießen des Wassers, im Namen des Heiligen Geistes, übergieß mit Wasser. Das ist die Minimalstform der Taufe und das ist auch der Kern der Taufe und damit ist eine Person gültig getauft.
Okay, das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Und wann würden Sie empfehlen, ist eine Nottaufe überhaupt angebracht? Man hört ja Geschichten von Krankenschwestern, die Kinder taufen oder Großeltern, die ihre Enkel einfach heimlich taufen. Was sagen Sie dazu als Seelsorger?
Naja, da ist natürlich einerseits steht da ein Glaube dahinter und dieser Glaube stimmt zum allergrößten Teil auch. Und auch dieser Glaube, dass die Taufe dem Kind oder dieser Person etwas Gutes tut. Im Normalfall würde man natürlich einmal schauen, möchte die Person getauft werden, kann sie das äußern? Wenn man es nicht weiß, dann kann man es tun. Als Ausnahmefall, man tut es mal und setzt voraus, dass sie getauft werden möchte. Man soll es nicht gegen den Willen der direkt Verantwortlichen tun. Also ich darf eigentlich nicht ein Kind taufen gegen den Willen der Eltern. Und ansonsten würde man einen gesunden Menschenverstand walten lassen und sagen, ist es jetzt angebracht, ist ein Kind zum Beispiel, das geboren wird. Ich habe das erst letztens von einem Ehepaar gehört, das Kind ist geboren worden und es war niemand da, der es taufen konnte und der Vater hat das Kind getauft, weil es in Lebensgefahr war. Und das sind so Momente, wo man sagt, hier ist eine Nottaufe absolut angebracht. Oder eine Person, die auf dem Weg ist, die Taufe zu empfangen als Katechumene, die vorbereitet wird, aber sie wird plötzlich schwer krank. Hat noch nicht alle offiziellen Stadien durchlaufen, aber möchte getauft werden. In so einem Fall ist eine Nottaufe absolut angebracht und richtig.
Okay, das sind ziemlich klare Angaben, ziemlich klare Randbedingungen, die Sie uns dort sagen. Danke, Pater Klaus. Und auch einen ganz herzlichen Dank an die Hörerin, die diese Frage hier im Grundkurs des Glaubens eingebracht hat. Und wir gehen auch gleich weiter zu unserer nächsten Anruferin. Das ist Frau Scharnberger aus Fürstenfeldbruck. Grüß Gott, Frau Scharnberger. Auch Sie haben eine Frage. Können Sie uns hören? Hallo, Frau Scharnberger?
Ja, ich höre Sie.
Wunderbar, jetzt hören wir Sie auch. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herzliches Grüß Gott an Sie beide. Ich bezeichne mich als ein bibeltreuer Mensch. Und so steht es in der Bibel, so sollt ihr beten. Und so bete ich des Öfteren des Vater Unser, Wort für Wort, ganz langsam. Ja, und dem Vater, also Gott, danke ich für die schöne Kreatur. Und Jesus, danke ich, dass er mich erlöst hat durch seinen Kreuzestod. Jetzt meine Frage, ist das zu wenig für ein christliches Leben? Ja. Ich lege auf, damit ich Ihre Nachricht über Radio hören kann. Danke vielmals und auf Wiederhören.
Frau Scharnberger, was war jetzt nochmal die Frage?
Die Frage, ob das zu wenig ist, wenn ich also drei Vater Unser am Tag bete und, okay, ja, und Jesus danke durch seinen Kreuzestod. Das war, ob ich mehr tun sollte, müsste.
Ja, danke. Danke. Also das hängt natürlich immer davon ab, was man auch sucht in seinem Glauben. Das, wissen Sie, unser Glaube ist nicht zuerst einige Formeln und einige Gebete, die man spricht und dann kann man, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, abhaken und hat das erledigt, sondern unser Glaube ist zuallererst und zutiefst, und das scheint mir so wichtig heute, eine Beziehung zwischen Gott und einem konkreten Menschen. Wenn ein Mensch glaubt, im christlichen Glauben bedeutet das, ich trete ein in eine Beziehung zu meinem Schöpfergott. Das wird durch die Taufe schon sehr deutlich gemacht, indem man weiß, jetzt wird das Kind in die göttliche Familie aufgenommen, in diese Familie aller, die an Christus glauben. Und eine Beziehung hat kein Ende nach oben. Man kann Minimalprinzipsbeziehungen leben und sagen, ich bin nett zu der anderen Person und das reicht dann schon. Oder ich lerne die andere Person besser kennen, wir verbringen Zeit miteinander, wir werden vertraut, ja vielleicht werden wir sogar intim, weil wir heiraten und Mann und Frau sind. Sehen Sie, es gibt in dieser Intimität und Vertrautheit der Beziehung zu Gott kein Ende. Wenn jemand jeden Tag das Vaterunser betet, aufmerksam und gut und tief, dann ist das schön, gut und richtig. Wenn jemand dazu noch sagt, Herr, ich möchte auch deine Antworten hören und in der Bibel liest und schaut, was Jesus sagt, was er uns für Worte gibt mit in den Tag. Wenn ich dann noch sage, ich möchte auch gerne tun, was du möchtest und die Gebote hält und versucht, sein Leben nach den Seligpreisungen auszurichten und nach dem, was Jesus uns gebracht hat und auch die 10 Gebote des Alten Testaments. Und wenn er dann noch sagt, Herr, ich möchte auch, dass andere Menschen glauben und deshalb evangelisiere ich und bringe mich ein und gehöre zu einer kirchlichen Gemeinschaft, wo ich das tun kann, dann ist das natürlich Schritt für Schritt immer noch ein bisschen hoffentlich tiefer, persönlicher und inniger. Und da ist jeder Mensch irgendwo letztendlich frei zu entscheiden, wie viel will ich denn? Was ist das Mindestmaß? Das Mindestmaß für einen gläubigen Menschen ist, die Sakramente zu empfangen, das heißt jeden Sonntag zur Heiligen Messe zu gehen, wenigstens einmal im Jahr die Heilige Beichte zu empfangen, am besten vor Ostern, ein tägliches Gebet zu sprechen und nach den 10 Geboten zu leben. Das ist das, was einen Christen in dieser Welt mindestens ausmachen muss. Dann können Sie sagen, mein tägliches Gebet, das ist das Vaterunser. Das ist gut. Dann kommt hoffentlich der Sonntagsgottesdienst hinzu, wo Sie ein Sakrament empfangen, wo Sie die Lesungen des Alten Testaments, wo Sie das Wort Gottes aus dem Neuen Testament hören. Dann kommt dazu, wie Sie mit den Menschen umgehen. Und das ist ein ganz grundlegendes christliches Leben. Und alles, was dann draufkommt, wenn Menschen sagen, einmal im Jahr zu beichten, genügt mir nicht. Ich möchte das jeden Monat machen. Am Herz-Jesu-Freitag oder am Herz-Marie-Sühne-Samstag, da beichte ich jeden Monat. Dann ist das natürlich intensiver. Wenn jemand sagt, ich möchte auch persönlich beten, in die Stille gehen, in die Anbetung, ich möchte gerne Lobpreisgebet machen, ich möchte gerne die Psalmen beten, dann ist das natürlich noch intensiver. Insofern, was soll ich sagen, genügt das? Das kommt drauf an, was Sie wollen. Wenn Sie mehr wollen, können Sie mehr haben. Und Sie können sich öffnen für eine Beziehung, die kein Ende kennt, die immer intensiver wird und letztlich im Himmel mündet, wo wir diesen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Kräften endlich lieben können, so wie er es verdient.
Na, wenn das nicht mal eine Aussicht ist, mehr als das Mindestmaß zu tun, danke Pater Klaus. Danke auch Frau Scharnberger, dass Sie diese Frage hier mit hineingebracht haben in unsere große Runde Frag den Pater zum Glauben bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Noch einmal eine Erinnerung, Sie können hier anrufen, wenn Sie das möchten und auch Ihre Frage stellen. Wir sind hier im großen Gespräch miteinander, dürfen auch Nachfragen stellen zu Fragen, die vorher gestellt worden sind, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Und hier ist die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen und eine gute und verlässliche Antwort zu bekommen, die einen im Glauben auch weiterbringt. Eine Erinnerung auch daran, dass ich nur zwei Hände zur Verfügung habe, also kann ich nicht alle Anrufe gleichzeitig annehmen, haben Sie ein bisschen Geduld. Das heißt, wenn Sie hier anrufen, dann bleiben Sie einfach ein bisschen in der Leitung und wenn ich Ihnen sage, bleiben Sie kurz dran, ich bin gleich bei Ihnen, einfach in der Leitung bleiben, ich komme zu Ihnen zurück. Auf jeden Fall geduldig gewartet hat bisher Herr Brummer aus München. Ihn darf ich jetzt hier live auf Sendung begrüßen. Herr Brummer, schön, dass Sie anrufen. Wie ist Ihre Frage?
Ein herzliches Grüß Gott für Sie beide zuerst. Und meine Frage ist folgendes, da möchte ich ja vorher noch was vorausschicken. Früher, glaube ich, war es ja üblich, dass während der Messe für einen guten Tod gebetet wurde. Also das ist ja jetzt explizit also nicht mehr der Fall oder so direkt nicht mehr der Fall. Weil meine Frage handelt sich jetzt darum, aus dem Buch von Pater Pio und die armen Seelen. Und da kam ein Arzt zu ihm, dass ein Mädchen also schwer krank am Sterben ist und der Pater Pio, der kam da zu spät dazu, ich halte mich jetzt kurz, und das Mädchen war schon tot und jetzt kommt es und ich muss sagen, es ist für mich schon eine gedankliche Hürde, die ich noch nicht ganz überquert habe. Und zwar sagt der Pater Pio dann, ist einer der größten Heiligen für mich, also im vergangenen Jahrhundert. Du weißt vielleicht nicht, dass ich auch heute noch, ich zitiere jetzt aus dem Buch, Seite 103, du weißt vielleicht nicht, dass ich auch heute noch für den guten Tod meines Urgroßvaters beten kann, steht hier wirklich. Und dann lasse ich was aus und dann sagt der Pater Pio, weil der Arzt hat also gemeint, er hat es verneint, das wäre verkehrt, das ging nicht, weil das Mädchen ja schon tot ist. Und dann hat der Pater Pio dann gesagt, nein, antwortete Pater Pio, das ist nicht verkehrt rum. Denn vor Gott gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. Alles ist ewige Gegenwart. Und da vor ihm alles gegenwärtig ist, hatte er, um es in unserer zeitgebundenen Denkweise auszudrücken, jene Gebete bereits berücksichtigt. Darum wiederhole ich, also der letzte Satz jetzt, den ich vorlese, darum wiederhole ich dir, dass ich auch heute noch für den glücklichen Tod meines Urgroßvaters beten kann. Das ist jetzt also meine Frage und da habe ich also schon zwei Fragezeichen jetzt dahinter.
Ja, also da möchte ich dem Pater Pio in gar nichts widersprechen, weil ich das ganz genau so sehe. Das ist für uns Menschen schwierig. Warum? Wir leben in der Zeit und die Zeit ist eine ständige Abfolge von Minuten, Stunden, Tagen, von einem Gestern, das vergangen ist und von einem Morgen, das noch nicht da ist. Und das ist die einzige Art und Weise, wie wir auch unser Leben verstehen können. Jetzt hat Pater Pio ganz recht. Gott ist nicht ein Gott, der in dieser Zeit zu Hause ist, sondern Gott ist in der Ewigkeit zu Hause. Und die Ewigkeit ist das ewige Jetzt, die ewige Fülle. Das heißt, alles, was Gott auf dieser Welt sieht, alles, was in dieser Welt schon vergangen ist, ja sogar, was in dieser Welt noch kommt, liegt ganz offen vor Gott da. Mit einem Blick. Ich habe ein kleines blödes Beispiel. Ja, wenn man fliegen geht und man kommt an einen Flughafen, dann wird ja Ja, das Gepäck. Woher weiß ich, was in diesem Koffer alles drin ist? Normalerweise müsste ich den Koffer aufmachen, müsste eine Sache nach der anderen rausholen und alles einzeln hintereinander anschauen. Ja, das wäre der normale. Jetzt gibt es aber Geräte inzwischen, da wird das einfach gescannt. Das geht durch so ein Gerät durch und die sehen mit einem Blick, so in Anführungszeichen, was da drin ist. Das ist ein kleines, sehr bescheidenes Bild dafür, dass Gott die ganze Zeit, die ganze Menschheitsgeschichte mit einem Blick sieht. Das heißt, Gott weiß schon, was Sie morgen tun werden. Und er weiß auch, was jemand in der Zukunft tut und kann es schon, und darauf bezieht sich Pater Pio, der kann es schon in unserer menschlichen Vergangenheit anwenden, weil er weiß, dass es in der Zukunft passiert. Und damit hat Pater Pio völlig recht. Gott kann Gebete bereits anwenden, die noch nicht gebetet worden sind, weil er weiß, dass sie gebetet werden, weil er die Zukunft schon kennt. Für uns und für unseren Kopf und für unsere Vernunft völlig undurchdringbar, dass Gott die Zukunft schon kennt. Aber das ist genau das Allwissen Gottes. Er weiß alles, was wir denken, tun, fühlen, gedacht haben, getan haben, gefühlt haben und was wir tun werden in der Zukunft. Und deshalb ist seine Vorsehung so zielgerichtet und sicher. Also ich widerspreche dem Pater Pio in nichts.
Also mit meinen eigenen Worten jetzt nochmal, wenn ich jetzt also in 10 Jahren an jemand denke und dann sage ich, ui, der hat vielleicht keinen guten Tod gehabt und weil er mit dem Glauben doch also nichts Besonderes vorhatte und beziehungsweise überhaupt nicht geglaubt hat. Und wenn ich für den also ganz intensiv, das kann ich ja jeden Tag machen, um eine gesegnete Sterbestunde bete, dann ist es so, dass diese Gebete von mir bereits, so verstehe ich jetzt den Pater Pio und Sie, dass diese Gebete bereits eingepreist sind und dass der dadurch vielleicht ein wesentlich kürzeres Fegefeuer hat von Anfang an. Und da habe ich jetzt irgendwelche Probleme, das nachzuvollziehen, sage ich Ihnen ganz offen.
Ja, ja.
Obwohl Sie das sehr, sehr gut erklärt haben. Also Sie haben das also sehr gut erklärt.
Ja, ich würde jetzt gar nicht mal auf das. Ja, ich würde es jetzt mal gar nicht auf das Fegefeuer beziehen, sondern auf seine Sterbestunde. Wenn Sie für jemanden beten, kann Gott dieses Gebet, auch wenn es in der Zukunft getan wird, also wenn die Person schon gestorben ist, für diese Sterbestunde fruchtbar machen, um diesem Menschen einen guten Tod zu schenken. Und wenn er diese Gebete nicht hätte, wäre dieser Tod nicht so gesegnet, als wenn er sie hat. Wissen Sie, warum ist das überhaupt so? Das hat 2 Gründe. Das eine ist, wir Menschen sind von Gott geschaffen als soziale Wesen, das heißt als Wesen, als Menschen, die in Beziehung stehen. Wir stehen immer in Beziehung mit unseren Eltern, die uns zur Welt bringen, mit unseren Geschwistern, mit unserer Familie, die uns prägt, mit unseren Freunden, Kollegen. Wir stehen in Beziehung. So hat Gott uns gewollt und deshalb, und weil er dreifaltige Beziehung ist, hat er uns nach seinem Abbild auch so gemacht. Das bedeutet, wir sind nicht einfach nur ein Mensch auf dieser Welt, der für sich selber lebt und stirbt, sondern wir sind jemand, der von anderen Gnade empfangen kann, wie auch Negatives empfangen kann. Wir sind eingebettet in ein großes Ganzes, in Beziehungen. Und deshalb sind unsere Gebete für andere Menschen wichtig. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist die Liebe. Gott ist liebende Beziehung und jede Handlung der Liebe in dieser Welt, wie zum Beispiel ein Gebet für jemand anderen, eine Handlung der Liebe, ein Werk der Barmherzigkeit für andere zu beten, macht Gott fruchtbar. Warum? Weil es ihm ähnlich ist. Alles, was Gott ähnlich ist, alles, was aus Liebe geschieht, wird fruchtbar in den Augen Gottes, weil es ihm ähnlich ist. Also nochmal, wenn Sie für jemanden beten, der schon verstorben ist, dann stehen Sie zuerst mal in Beziehung mit dieser Person und haben Einfluss auf diese Person. Und zweitens tun Sie ein Liebeswerk, das Gott fruchtbar machen kann, in zum Beispiel der Todesstunde dieses Menschen. Wunderbar.
Mhm. Das ist ja ganz toll, dass diese Möglichkeit besteht. Dann haben wir auch, wenn jemand schon verstorben ist, können wir ihn doch noch, also ihm noch sehr viel Gutes also für seinen jenseitigen Zustand tun. Das finde ich also ganz prima. Ja, also Sie haben diese Frage wirklich sehr umfangreich und für mich sehr verständlich erklärt. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Das freut mich. Danke Ihnen.
So, Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Brummer. Ein Gruß nach München. Danke für Ihre Frage. Und wir kommen zu einer weiteren Hörerin, die angerufen hat, Frau Ulrike Düring. Grüß Gott, Frau Düring. Sie haben eine kurze Frage, wie Sie mir gleich mitgeteilt haben.
Ja, also grüß Gott. Und zwar geht es ums Glaubensbekenntnis. Das apostolische und das große Glaubensbekenntnis unterscheiden sich ja am Anfang. Also bei dem apostolischen heißt es ich glaube und lateinisch ja auch Credo. Und bei dem großen heißt es wir glauben. Hat das damit zu tun, dass wir das Große in der Regel mit den mit unseren Mitschwestern und Brüdern beten bei besonderen Gottesdiensten? Oder warum ist da eine andere Übersetzung? Und das andere in dem apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das steht jetzt im Großen, steht das gar nicht. Ist am dritten, da kommt dann erst gelitten, begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift. Ich verstehe es jetzt einfach nicht so. Und auch vor allem das mit dem hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also das wird ja in der Bibel, zumindest weiß ich das nicht, so beschrieben. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach, ja, genau die beiden kurzen Fragen.
Genau, Sie stellen eine kurze Frage, ich müsste aber eine lange Antwort geben. Also ich beziehe mich mal auf das allerletzte, was Sie gefragt haben, dieses Hinabsteigen zu den Toten. Der heilige Petrus spricht darüber in einem seiner Briefe. Das heißt, Jesus ist hinabgefahren, um den Verstorbenen zu predigen, um den Geistern zu predigen. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen, als Jesus am Kreuz gestorben ist und er sein letztes Wort spricht und er hauchte seinen Geist aus, dass dieser Geist, also seine Seele, hinabgegangen ist in das Reich des Todes. Das ist der Ort, der Aufenthaltsort aller Menschen, die gestorben sind, vor Jesu kommen. Die waren zum Großteil zu gut für die Hölle oder zu einem gewissen Teil, ich weiß nicht wie viele, aber die waren zu gut für die Hölle, aber sie konnten nicht in den Himmel kommen, weil es noch keine Erlösung gab. Ich sage es ein bisschen bildlich, weil das Himmelstor durch die Sünde verschlossen war. Deshalb waren sie an einem Aufenthaltsort. Und diesen Aufenthaltsort, das wird das Reich des Todes genannt oder auch die Vorhölle, was ich ein unglückliches Wort finde, aber das ist der Aufenthaltsort der Menschen, die vor Jesus gelebt haben und auf die Erlösung gewartet haben. Ah. Und nach seinem Tod geht er hinab in diese Welt und kommt zu diesen Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen von Seelen, die da warten, und kommt als ihr Erlöser und Befreier, und mit seiner Auferstehung öffnet er das Tor des Himmels und besiedelt den ganzen Himmel mit all den Menschen, die bisher gestorben sind. Was für ein Fest. Was ist Ostern für ein Fest für den Himmel? Also Petrus spricht darüber in der Bibel. Jetzt, so das war diese letzte Frage. Die erste kann ich nämlich leider nicht beantworten. Ich weiß es nicht, warum wir hier wir sagen und warum wir hier ich sage. Es sind zwei Glaubensbekenntnisse, die, wie ich vorher schon sagte, im Laufe der ersten Jahrhunderte entstanden sind. Das eine sogenannte kleine und apostolische Glaubensbekenntnis und das andere nizäno-konstantinopolische. Das ist durch diese zwei Konzilien, Nizäa und Konstantinopel, eben in den ersten Jahrhunderten entstanden und ein bisschen ausführlicher dargelegt worden. Was im Apostolischen in Kurzform da ist, ist im anderen deutlicher dargelegt worden, um einige Dinge deutlicher und klarer auszusagen. Das ist eine ganze, also ist eine Doktorarbeit wert, und es gibt sicher sehr viele, wie die entstanden sind und warum sie entstanden sind. Da müsste man viel drüber sagen, kann ich aber nicht, weil ich kein Geschichtsphilologe bin.
Und was steht in beiden Credo in Unum Deum? Also die Ich-Form, Credo in Unum Deum, also
im Lateinischen, ja, das stimmt. Das stimmt. Auf Deutsch haben wir es in diese zwei Formen übersetzt. Da müssten wir die Übersetzer fragen, die das dann ins Deutsche gebracht haben.
Gut, danke schön. Ja, vielen Dank. Sie erklären das sehr schön.
und bleiben Sie neugierig. Das kann man bestimmt auch irgendwo finden im Internet, wenn Sie da ein bisschen reinschmökern. Mit Sicherheit finden Sie etwas drüber.
Ich bin keine Internet-Tante. Danke und vergelt's Gott.
Frau Döring,
ja, Gottes Segen.
Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Sie haben mir sozusagen jetzt die letzte Frage stellen dürfen, die letzten Fragen. Leider geht unsere Zeit hier jetzt bei Frag den Pater zum Glauben mit Pater Klaus Einzle zu Ende. Es sind noch so viele in der Leitung, die noch gerne eine Frage gestellt hätten. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, rufen Sie im nächsten Monat an. Im nächsten Monat sind wir wieder auf Sendung mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Dann ist Pfarrer van Briel hier für Sie vor Ort. Und in 2 Monaten ist wieder Pater Klaus Einzle hier für Ihre Frage vor Ort und beantwortet sie. Sie finden das Ganze auch bei uns im Programm auf www.horeb.org in der Programmübersicht. Da können Sie ganz leicht nachschauen, wann der nächste Termin ist, wann Sie hier anrufen können. Und ich lade Sie ein, sich Ihre Frage jetzt aufzuschreiben, damit Sie das dann auch beim nächsten Mal präsent haben und wirklich auch anrufen. Und Pater Klaus, zum Abschluss der Sendung erstmal einen ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Zeit, für Ihre versierten Antworten. Und dürfen wir Sie noch zum Abschluss um ein Gebet und um den Segen bitten für alle, die jetzt hier angerufen haben und die jetzt zuhören.
Ja, vielen Dank. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Mit deinem Geiste. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns aus Liebe zu dieser Welt deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der in der Eucharistie und den Sakramenten bei uns geblieben ist. Herr, wir bitten dich, dass du unseren Geist, unser Verständnis und unser Herz öffnest für deinen Sohn Jesus Christus, der in der Heiligen Schrift zu uns spricht, der uns nahe sein möchte und dass der Heilige Geist uns immer näher an ihn zieht, damit wir in seiner Liebe zu Hause sein können und durch ihn zu dir gelangen. All das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Pater Klaus, nochmal einen ganz herzlichen Dank und einen Gruß nach Ratingen bei Düsseldorf.
Dankeschön.
Und auch ich darf mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der Grundkurs des Glaubens, heute wieder mit Frag den Pater zum Glauben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.